Liebe Zuhörer unseres Radios, Christus als Beispiel des Gehorsams, das ist der Titel eines Aufsatzes von Karl Rahner, den er in dem Buch Knechte Christi Ende der 60er Jahre niedergelegt hat. Gerade in dieser schwierigen Aufbruchszeit nach dem Konzil ging es auch sehr um den Gehorsam. Es hat ja Jahrgänge gegeben, bei denen die Hälfte der Geweihten ihr Amt niedergelegt haben. Die Diskussion wird sich durch alle Zeiten der Kirche hindurchziehen. Was kann angeordnet werden? Was muss man tun? Wo sind die Grenzen des Gehorsams? Wir haben dargelegt, dass der Herr auch in rechtsverstandener Weise ungehorsam war den Autoritäten seiner Zeit gegenüber. Rahner hat sich Gedanken gemacht, wie das mit seinem Gehorsam zum Vater, der er absolut war. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, entäußerte sich, wurde wie ein Sklave, er wurde gehorsam zu vereinbaren sei. Das war der Philipperhymnus, den ich zitiert habe. Die Theologie der Urkirche, so Rahner, hat hinsichtlich des Konfliktes Jesu mit der Synagoge nicht so sehr die Überlegenheit des Herrn als Sohnes Gottes über das Gesetz betont, sondern den Umstand, dass Jesus gerade durch diesen Ungehorsam das innerste Wesen und die letzte Tendenz des alten Bundes erfüllt, die ausgesagt wird in seinem Gesetz und seinen Propheten. Also es ging ihm darum, denen der Schrift geoffenbarten Willen Gottes zu erfüllen. Deshalb muss auch jeder, der heute meint, ungehorsam sein zu müssen, sich ernstlich fragen, worum geht es? Geht es um das eigene Ego, um die eigene Verletzlichkeit? Oder geht es wirklich bis ins innerste Wesen, in die innerste Phasen meiner Existenz hinein, den Willen Gottes zu erfüllen? Und da darf man sich nicht einfach so leicht darauf berufen. Das muss man wirklich im Gebet ernstlich prüfen. Was ist der Wille Gottes? Da muss man auch sehr um die Gabe der Unterscheidung beten und ringen. Rahner fährt weiterhin fort. Dies wiederum braucht die Tatsache nicht zu verschleiern, dass Jesus auch das Vorbild eines heute noch unter Umständen möglichen und gebotenen Ungehorsams gegen eine kirchliche Obrigkeit sein kann. Von dem Gesagten heraus wird das natürlich dann auch ganz anders verständlich. Nach diesen Überlegungen über den Gehorsam Christi in sich selbst muss nun noch ausdrücklicher gefragt werden, was sich daraus für das richtige Verständnis und die richtige Einschätzung des klerikalen Gehorsams ergibt. Erstens, Christus hat einen solchen formell als solchen nicht ausgeübt und konnte ihn auch nicht leisten. Denn es gab in seiner Lebenssituation keine Kirche und Jesus hatte zur Synagoge des alten Bundes nicht das Verhältnis, das der Diener der Kirche heute zur Kirche hat. Daher kann der priesterliche Diener der Kirche durch seinen spezifisch klerikalen Gehorsam nicht direkt jenen Gehorsam reproduzieren, also wiederholen, der das Leben Jesu charakterisiert. Zweitens. Dennoch kann der klerikale Gehorsam verstanden werden als eine unter den verschiedenen konkreten Gestalten und Weisen, durch die ein Christ und somit ein Kleriker an der Natur des Gehorsams Christi, des Lehrers, des Herrn, des Hohen Priesters teilnimmt und die er in einer konkreten Wirklichkeit seines Lebens umsetzt. Dann führt er das näher aus. Jeder Christ muss in Christi Nachfolge den Gehorsam Christi nicht nur üben, insofern er nach dem Beispiel Christi untertan ist den profanen legitimen Autoritäten, gemeint ist die staatliche Gewalt. Im Römerbrief werden wir ja ganz klar aufgefordert, den Träger des Schwertes, den Träger der Gewalt zu achten und dass wir unsere staatlichen Autorität auch unterzuordnen haben. Also nicht nur hinsichtlich dessen müssen wir gehorchen, und auch insofern erst recht Gott gehorchen in der Beobachtung seiner Gebote, und zwar von Herzen und nicht nur in einem äußerlichen Legalismus. Also von innen heraus, Gehorsam des Verstandes und des Willens wird es das Zweite Vatikanische Konzil dann später einmal nennen. Und das ist entscheidend. Ein ranghoher Mann in der Kirche hat einmal gesagt, nachdem ich ihn aufgefordert habe, doch in einer bestimmten Situation einmal Flagge zu zeigen, weißt du, das habe ich in der Vergangenheit oft gemacht. Ich habe Priester mehr oder weniger hinkommandiert zu einer bestimmten Stelle. Sie sind dann, weil sie Gehorsam versprochen haben, hingegangen. Aber innerlich ist ihre Seele nicht mitgegangen. Innerlich sind sie voller Rebellion geblieben und bei ihrer eigenen Überzeugung. Dementsprechend war auch das Wirken an dieser neuen Seelsorgstelle nämlich nicht gut. Sie merken also, es genügt nicht, einfach nur sich innerlich zu beugen und widerwillig zu sein, sondern es geht im Wesentlichen darum, etwas von Herzen anzunehmen. Und jeder steht eines Tages an dieser Weggabelung, ob er es annimmt oder nicht annimmt. Und wo Gott aber von ihm erwartet, dass er es tut. ich habe so eine Situation auch erlebt, dass das kurz einfach auch einstreuen. Ich weiß noch das ganz genau. Bei der Priesterweihe hat es geheißen, dass wir beim Gespräch mit dem Bischof sagen dürfen, was unsere Wünsche sind, auch ob man darum bittet, ob man den Wunsch hat, promovieren zu dürfen. Ich habe das damals dem Bischof gesagt. Ich hätte diesen Wunsch, weil ich spürte, dass vieles in den Vorlesungen nur angerissen war. Ich wollte das einfach weiterdenken. Ich hatte einen unbändigen Wissensdurst damals. Das hat sich mittlerweile gelegt bei mir. Man wird ja auch langsam älter und einsichtiger. Aber damals war das so. Dann gingen die Kaplansjahre vorbei und spätestens dann sollte ja die Entscheidung zur Freistellung für die Promotion erfolgen. Das geschah nicht, sondern ich wurde gebeten, eine Pfarrei, die schon zweimal ausgeschrieben und für die sich niemand beworben hatte, zu übernehmen. Das war dann ein riesen innerer Kampf bei mir. Jetzt habe ich doch diesen Wunsch hinterlegt, warum tun die das nicht, was ich will? Und dann kam mir, die Priesterweihe von dir ist jetzt erst 2 Jahre hinter dir. War das jetzt nur ein Theater, Ehrfurcht und Gehorsam dem Bischof zu versprechen, oder ist das jetzt ernst gemeint? Dann, Sie können ja sich vorstellen, wie das dann ist, weil das im Inneren des Menschen hin und her geht, aber ich will doch und warum tun die nicht und die sollten das doch fördern und so weiter. Auf jeden Fall ging das ein halbes Jahr, ich habe dann die Stelle angetreten, hin und her, bis ich einmal erkannt habe, dass es wirklich der Wille des Herrn ist, die Situation, so wie sie jetzt ist, dann promoviere ich eben nicht, anzunehmen. Und ob Sie es glauben oder nicht, wenige Tage später kam der Anruf des Generalvikars Richard, der Professor Ziegenhaus hat dich angefordert, der Bischof hat grünes Licht gegeben, du bist zur Promotion freigestellt, bring dieses Jahr in der Pfarrei nur noch 6 Monate zu Ende und dann kannst du im Lehrstuhl arbeiten. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich innerlich dagegen gehalten hätte, wenn ich frustriert gewesen wäre und das nicht angenommen hätte. Diese Jahre waren für mich dann so unglaublich wichtig, weil ich vieles noch abrunden konnte und jetzt auch für die Tätigkeit im Radio. Ich durfte die gegenwärtige Theologie gerade so abgrasen und das ist enorm wichtig, auch jetzt für das, was ich jetzt von der Seelsorge spreche und Ihnen sage. Das Thema meiner Doktorarbeit war die Vorsehung Gottes im Horizont gegenwärtiger Theologie. Das heißt, ich habe im Wesentlichen die Gegenwartsströmung alle abgeklopft, durchgegangen. Was wird dort gedacht? Dass auch das Thema der Vorsehung war natürlich unglaublich breit aufgestellt. Gott und das Leid, Gott und das Wunder, Bittgebet. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Vorsehung in der Geschichte, Vorsehung im Leben von Heiligen. Das war eigentlich fast gar nicht zu bewältigen in diesen 3 Jahren. Ich habe mich jeden Tag durch Bücher und Aufsätze durchgefressen und profitiere bis heute davon. Aber das wäre nicht passiert, wenn ich damals dagegen gehalten hätte, wenn ich das nicht angenommen hätte. Ich weiß von daher, wie schwer es ist und wie schwierig es sein kann, im Inneren sich zu fügen. Aber darum geht es im Letzten. Es geht nicht darum, dass wir uns einfach abkommandieren lassen, einen Job erfüllen, weil es der Obere sagt, und innerlich nicht annehmen und dagegen rebellieren. Das ist kein Gehorsam, wie Gott ihn haben möchte. Und insofern geht es darum, und entschuldigen, wenn ich hier ein bisschen mehr ausgeführt habe, weil es einfach wichtig ist, dass wir von Herzen gehorchen. Und nicht nur, weil es ein Äußerer anordnet. Und dass wir durch die Anordnung unserer Oberen, der Bischöfe, der Verantwortlichen, auch des Papstes, den Willen Gottes erkennen und uns fügen. Von daher, das merken Sie jetzt schon an meiner Entschiedenheit, an meiner Klarheit, gefällt es mir nicht und ausdrücklich nicht, wenn immer wieder auch ganz offiziell, wie das in Österreich der Fall war, zum Ungehorsam aufgerufen ist. Das kann nicht der Weg der Erneuerung der Kirche sein. Das heißt nicht, dass die Verantwortlichen unserer Kirche alles richtig machen. Ich könnte Ihnen eine halbe Stunde Sachen aufzählen, die mir auch stinken und die mich ärgern, wo die Gesetze des Dialogs einfach mit Füßen getreten werden. Aber das ändert nichts daran, dass wir zu diesem prinzipiellen Gehorsam aufgerufen und verpflichtet sind. Und zwar nicht nur dem Äußeren, sondern auch des Herzens und des Willens. Dazu segne uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.